Widerhall.
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 Widerhall. Das Echolot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur im Freien Radio Salzkammergut.
Noch immer fehlen in Oberösterreich Wohnplätze für Flüchtlinge. Bad Gäusern möchte 25 bis 30 Unterkünfte zur Verfügung stellen. Wo und wie, darüber wurde diese Woche informiert. Und wir beschäftigen uns am Ende des Gedenkjahres 100 Jahre Erster Weltkrieg noch einmal mit diesem Initialjahrhundertereignis. Dazu ein Interview mit dem Historiker und Autor des Buchs Habsburgs – Schmutziger Krieg, Hannes Leidinger. Hallo und willkommen beim Widerhall, sagt Jörg Stöger. Aktuell sind ca. 10 Millionen Menschen aus Syrien auf der Flucht. Ein kleiner Teil schafft es nach Europa und ein noch kleinerer Teil davon nach Österreich. In Oberösterreich fehlen derzeit 748 Plätze für Flüchtlinge. Landeshauptmann Püringer hat garantiert, die Quote bis Ende Jänner zu 100% zu erfüllen und ist damit auf Gemeinden angewiesen, wo die Rahmenbedingungen passen. Wohl auch um Unstimmigkeiten zu vermeiden und etwaigen Polemiken vorzubeugen, ist in Bad Gäusern diesen Dienstag in einer Pressekonferenz über die Pläne informiert worden, 25 bis 30 Flüchtlingsunterkünfte bereitzustellen. Erika Preisel war vor Ort und hat mit Bürgermeister Peter Elmer und Christian Schörkuber, Geschäftsführer der Flüchtlings- und Migrantenbetreuung der Volkshilfe Oberösterreich, gesprochen.
Es ist nämlich so, dass die Evangelische Kirche Bad Gäusern beschlossen hat, Menschen aufzunehmen, und zwar im ehemaligen alten evangelischen Seniorenheim, wie wir sagen. Die Evangelische Kirche hat mich als Bürgermeister informiert und ich habe das mit Wohlwollen aufgenommen, und wir waren uns da einig, dass wir dieses tun, dieses gemeinsam tragen, also von der politischen Gemeinde und der kirchlichen Gemeinde. Bitte, vielleicht sagt der Herr Pfarrer was.
Ja, ich kann nur mal kurz den Werdegang schildern. Wie gesagt, unsere evangelische Pfarrgemeinde hat ein ehemaliges altes Altenheim mit rund 30 Betten. Im Herbst dann ist die Diakonie Gallneukirchen an mich herangetreten und gefragt eben, ob das möglich wäre. Es ist natürlich lang diskutiert worden. Der Herr Schörkuber war dann so nett und war zugegen, hat Frage und Antwort gestanden. Aber wir sind sehr glücklich darüber, dass sich unsere Gemeindevertretung mit rund 30, 35 Mitgliedern mit einer überwiegenden Mehrheit dazu entschieden hat, das Objekt an die Volkshilfe zu vermieten, zu verpachten, eben speziell für Flüchtlingsaufnahme mit rund 25 bis 30 Personen. Man kann sich vorstellen, es sind Ängste da, es sind Vorurteile da, es waren sehr viele Fragen. Auch die Frage, was geschieht später einmal mit unserem alten Altenheim. Es war ja die erste evangelische Schule im Ort nach 1782, nach dem Toleranzpatent. Also es hat auch eine christliche Geschichte, dieses Haus. Es war dann auch so ein kleines Krankenhaus einmal, eine Bindungsstation in Gäusern, bis es dann letztlich ein evangelisches Altenheim geworden ist. Also darum sind auch gewisse Ängste hier, auch welche Personen, welche Religion, welche Kultur da aufgenommen werden. Und ich bin ja sehr froh, dass da der Bürgermeister, der Peter, dafür offen war, von der öffentlichen Seite, von der politischen Seite. Bin ja sehr froh, dass der Pfarrer Hammerl von der katholischen Kirche sagt, natürlich befürworten das auch von der katholischen Pfarrgemeinde her. Also dieses Projekt ist letztlich dann auch auf breiter Basis getragen im Ort.
Und ich bin sehr positiv überrascht, dass sehr viel Entgegenkommen dieses Vorhabens da ist. Ich habe Menschen jetzt getroffen, die gesagt haben, du, wo kann ich mich melden? Ich bin eine Bäuerin und ich produziere Käse und Butter. Ich möchte spenden für diese Menschen. Und ich bin sicher, dass, hat gesagt, dass auch andere aus ihrer bäuerlichen Struktur da mittun, und wir werden uns da zusammenreden, weil das ist dann eine Sache in der Organisation, aber das signalisiert mir schon was. Unsere Bauern halten zusammengegossen, und wenn sich die auch da jetzt schon öffentlich dazu bekennen, finde ich das sehr gut. Die Resonanz ist gut. Ich weiß auch, dass es natürlich Bedenken gibt und Menschen gibt, die vielleicht Sorgen haben. Ich sage es ganz einfach, ich glaube, dass die Menschen, die zu uns kommen, zum einen sind sie schon gut vorbereitet, die sind schon lange auf dem Weg und haben schon viele Stationen durchgemacht, sprechen zum Teil schon unsere Sprache. Und wenn sie es nicht sprechen, wird dafür gesorgt, dass sie so schnell wie möglich sprechen. Und ich denke mir, wenn ich halt verpflanzt würde von da von Gusen mit der Familie nach Syrien, ich hätte mehr Angst vor den Einheimischen, als wir von denen haben brauchen müssen, weil wir überhaupt keine haben müssen. Ich freue mich, dass Gusen den Schritt macht. Ich sage danke zur evangelischen Kirche. Und wenn man bedenkt, was für Quoten die Volkshilfe bzw. der Landeshauptmann aufzuarbeiten hat, nämlich bis Mitte Jänner ungefähr 700 Flüchtlinge unterzubringen, und wir haben eine offene Hand und da sind wir mit 20 beteiligt. Das erscheint sehr klein, aber ich bin froh, dass wir die 20 zusammenbringen.
Ab Jänner werden voraussichtlich um die 25 bis 30 Flüchtlinge in Bad Gäusern einquartiert. Was hast du vor, damit auch die Bevölkerung auf diese neuen Bewohner im Ort vorbereitet wird?
Ja, das Erste ist, dass wir jetzt das gut kommunizieren, dass wir mit offenen Karten spielen und einfach so sagt, dass sie Bescheid wissen, dass ab Jänner, wie du gerade gesagt hast, eben die Menschen bei uns sind. Und dann möchte ich, dass wir dann gemeinsam in diese Sache hineinwachsen. Wir haben ja auch noch keine Erfahrung. Ich denke, es ist unsere Pflicht, dass wir da bei der Herbergsuche mithelfen. Und wie und was, naja, da denke ich, nachdem wir eine sehr musische Region sind, einmal an die musikalische Seite, und Musik verbindet die ganze Welt, Musik verbindet die Menschen. Und im sportlichen Bereich, muss ich sagen, ist sicherlich Fußball. Fußball spielt man auf der ganzen Welt und ich denke, dass man da schnell zueinander findet. Und wir haben eine Unzahl von Vereinen und da wird sich das eine oder andere herauskristallisieren, dass natürlich ein Brauchtumssport wie Armbrustschießen vielleicht nicht die erste Anlaufstelle sein wird, ist mir auch klar. Aber da findet man was in unserem Repertoire an Vereinsleben. Aber ich tippe stark auf Fußball und Musik.
Was hast du für einen Eindruck, wie die Gäuserer, wenn man das so sagen kann, auf Fremdes reagieren, eingehen?
Naja, der Gäuserer ist ein in einem Gebirgstal lebender Mensch und hat sicher seine eigene Kultur. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn beide Seiten aufeinander zugehen, gibt es keinerlei Probleme. Da ist der Gäuserer eigentlich dann stolz, dass der in seiner schönen Heimat ist und sich wohlfühlt. Aber es gehören gewisse Dinge, also beidseitiges Aufeinanderzugehen dazu. Und bei diesen Menschen, die jetzt neu zu uns kommen sollen, ist es so, dass wir mithelfen müssen, und das werden wir auch, dass die Menschen uns, also unsere Kultur, leben lernen. Und umgekehrt.
Zusammengearbeitet wird mit der Volkshilfe Oberösterreich. Diese hat bereits auch durchaus positive Erfahrungen mit Flüchtlingen und Asylwerbern im Zusammenleben mit den Leuten in Gemeinden wie Grünau oder Altmünster gemacht. Sei es, dass sich spontan Initiativen gründen, Ehrenamtliche sich zum Deutschlernen oder anderen gemeinsamen Aktivitäten anbieten, die Gemeinden die Asylwerber stundenweise beschäftigen. Diese wiederum sich bei Sportvereinen oder Feuerwehr engagieren. In Bad Gäusern wurde nun ein dreijähriger Mietvertrag zwischen der Evangelischen Kirche und der Volkshilfe Oberösterreich abgeschlossen. Im umfunktionierten Seniorenheim wird dann eine hauptamtliche Kraft der Volkshilfe fix im Haus sein. Auch werden zum Beispiel Therapieprojekte für traumatisierte Menschen zur Verfügung stehen. Christian Schörkuber, Geschäftsführer der Flüchtlingsbetreuung der Volkshilfe Oberösterreich, steht der Gemeinde Bad Gäusern mit Rat und Tat zur Seite.
Naja, man muss sagen, es ist eher normal, dass es gewisse Ängste, Vorbehalte gibt. In der Regel flauen die aber sofort ab, wenn die Flüchtlinge mal hier sind, wenn man sie kennenlernt. Das ist natürlich ein wenig das Fremde, was kommen da für eine Menschen in den Ort, und es kommen doch gleich 25, 30 Personen. was natürlich nicht so ohne ist für einen nicht so großen Ort. Also wichtig wird es da sein, dass man so eine Art Willkommenskultur aufbaut. Und ich glaube, dass das in Gröslern sehr gut gelingen wird, weil die Basis da einfach gelegt ist, weil die Gemeinde den Flüchtlingen positiv gegenübersteht, die evangelische Pfarre das positiv aufgenommen hat, die katholische Pfarre da unterstützen wird. Also das wird, ist eine gute Basis, dass die Flüchtlinge gut aufgenommen werden, dass es ein schnelles Kennenlernen geben wird und dass hier das Fremde und auch damit die Ängste sehr schnell abgebaut werden.
Welche Möglichkeiten der Willkommenskultur gibt es da konkret?
Na, das erste ist einmal, dass sie eben von den maßgeblichen Schlüsselpersonen in der Gemeinde willkommen geheißen werden. Das ist nicht mehr Bürgermeister, das sind die Pfarrer, das sind Vereine. Das sind Personen, die bereit sind, aktiv, offen auf die Flüchtlinge zuzugehen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und das wird, glaube ich, hier in Gröslern gut gelingen.
Wo liegen Ihrer Erfahrung nach die wesentlichen Bedürfnisse der Flüchtlinge, abgesehen davon, dass sie Unterkunft und Verpflegung haben?
Ja, in den ersten Wochen geht es eher mal ums Ankommen, etwas zur Ruhe kommen. Sie sind teilweise monatelang auf der Flucht gewesen und da braucht der Körper dann einfach einmal ein wenig eine Ruhe. Es ist natürlich so, dass die Fremden, und ich sage jetzt bewusst Fremde, weit mehr Angst haben vor der einheimischen Bevölkerung. Die wissen überhaupt nicht, was auf sie zukommt, was sie hier in Österreich und dann speziell in Gröslern erwartet. Und von daher ist es wichtig, einfach einmal behutsam mit ihnen umzugehen, ihnen den Ort näher zu bringen, ihnen die Kultur etwas näher zu bringen und eben, dass da direkter Kontakt gegeben ist.
Aus welchen Ländern werden voraussichtlich die Flüchtlinge nach Bad Gröslern kommen und auch in welchen Konstellationen? Sind das eher Familien, Einzelpersonen? Wird da darauf geachtet?
Naja, prinzipiell ist die Zuteilung nicht in der Verantwortung der Volkshilfe, sondern das wird über das Land Oberösterreich und dem Innenministerium durchgeführt. Unser Wunsch ist es, darauf einzuwirken, dass es verschiedene Nationalitäten gibt. Es werden sicher viele Syrer dabei sein. Wir haben auch eine große Gruppe von afghanischen Flüchtlingen noch in Österreich, weil mehr Nationen führt dazu, dass es dann eine gemeinsame Sprache gibt über alle Nationen hinweg und das ist dann die deutsche Sprache und das ist natürlich für eine schnelle Integration in Gröslern eine wichtige Voraussetzung. Was die Zusammensetzung der Familienstruktur betrifft, können wir eher noch tatsächlich wenig sagen. Wir haben derzeit die Situation, dass vorwiegend, vor allem aus Syrien, vorwiegend Einzelpersonen, Männer kommen, die dann versuchen, die Frauen, die Familie nachzubringen nach Österreich. Aber prinzipiell wird geschaut, dass einige Familien pro Unterkunft dabei sind. Das heißt, dass nicht nur Einzelpersonen kommen und das soll auch in Bad Gröslern so sein.
Was können Sie sich vorstellen, was Leute vor Ort, die hier leben, einbringen könnten, anbieten, was den Neuankömmlingen hilfreich ist?
Ich glaube, es gibt hier im Bezirk ein gutes Beispiel, das ist in Altmünster, wo viele Ehrenamtliche tätig sind, die Verschiedenes mit den Flüchtlingen durchführen, beginnen von Sprachkursen, die ganz, ganz wichtig sind, damit auch etwas eine Struktur, Tagesstruktur hineinkommt. Es geht um eine Öffnung auch von verschiedensten Vereinen im Sportbereich, im Kulturbereich. Aber das Wichtigste ist auch, was die Gröslerer betrifft, einfach einen ganz offenen, normalen Zugang mit diesen neuen Mitbürgern, die nach Gröslern kommen.
Ein Beitrag von Erika Preisel. Die Flüchtlingsbetreuung klappt oft nur mit ehrenamtlicher Unterstützung. Wer sich darüber informieren möchte, am besten bei der Gemeinde Bad Gröslern nachfragen. Auch Bad Ischl wird mehr Flüchtlinge aufnehmen. Wir werden im neuen Jahr darüber berichten. Das Jahr 2014, das Gedenkjahr 100 Jahre Erster Weltkrieg, neigt sich dem Ende und wir widmen uns einer Publikation, die ein äußerst drastisches Licht auf die habsburgischen Entscheidungsträger, deren Beschlüsse und die Vorgangsweise im Krieg wirft. Das heuer im Herbst erschienene Buch Habsburgs schmutziger Krieg, der Historiker Hannes Leidinger, Verena Moritz, Karin Moser und Wolfram Dornig bringt neue Erkenntnisse über die dunkelsten Kapitel des Ersten Weltkriegs und wirft ein Schlaglicht auf Befehlsketten, Feindbilder und die eskalierende Gewalt gegenüber verdächtigen, wehrlosen und verwalteten Massen. Im ersten Teil des Gesprächs mit Hannes Leidinger, das auf der Esplanade Gmunden stattgefunden hat, stehen vor allem die Motive der Habsburger und die daraus resultierenden Ereignisketten im Mittelpunkt. Hannes Leidinger, das Attentat in Sarajevo wird üblicherweise als Auslöser für den Ersten Weltkrieg gesehen. Inwieweit würden Sie dieser Darstellung widersprechen oder hier Ergänzungen vornehmen?
Na, in gewisser Weise ist es sicherlich der Auslöser, aber etwas anders, als Sie das für gewöhnlich, also die Leute vorstellen. Es war nicht der Beginn des Krieges, sondern es war Vorwand. Und ein ganz ausgezeichneter Vorwand, um den Krieg zu beginnen. Man muss es ganz deutlich sagen, es sind letztendlich die Österreicher, die Deutschen mit deutscher Rückendeckung, aber die Österreicher, die hier entscheiden, es ist genug. Wir nutzen dieses Attentat, um eine Strafexpedition, einen Strafstoß gegen Serbien vorzubereiten, und zwar ursprünglich gedacht relativ schnell. Also die Verantwortung liegt in diesem Zusammenhang wirklich in hohem Maße bei Österreich-Ungarn.
Das heißt, die wirklichen Motive waren eine Machtdemonstration hier der Monarchie, oder?
Absolut. Ich glaube, es geht um so etwas wie die Vorstellung von Reputation. Diese Habsburger Monarchie hat über Dekaden hin das Gefühl erlebt, dass es eigentlich unter den Großmächten nicht mehr ernst genommen wird. Man verliert. Man wird aus Deutschland herausgedrängt. Königgrätz, ganz wichtiger Aspekt, nicht? Dann später die internationalen Krisen, die Balkankrise, das Gefühl, dass man als Großmacht nicht ernst genommen wird, dass man sich nicht bewegen kann. Die Militärs sagen es den Zivilisten, der zivilen Führung in der Monarchie, wir müssen einen Schlag vorbereiten. Lieber früher als später. Tatsache ist, dass 1914 unter dieser Voraussetzung eigentlich es die österreich-ungarische Monarchie ist, die zu diesem Krieg noch treibt, trotz aller Zweifel der Militärs, ob es nicht möglicherweise sogar schon zu spät sein könnte, das ist ein ständiges Auf und Ab, entscheidet sich eigentlich letztlich, und das ist nun wirklich, glaube ich, eine ganz neue Erkenntnis, Franz Josef persönlich. Es ist der Kaiser Franz Josef selbst, der ganz früh die Entscheidung trifft, wir führen diesen Krieg. Und er überlässt dann alles Weitere, im Wesentlichen ein paar Schlüsselfiguren. Eine dieser Schlüsselfiguren ist ganz ohne Zweifel der Außenminister Berchtold. Der bekommt diese Information und man kann sagen, Franz Josef kümmert sich dann eigentlich gar nicht mehr um die Details. Der fährt nach Bad Ischl und lässt den Rest sozusagen eigentlich anderen machen. Und die werden dann im Grunde genommen von diesem Kurs, diesem Kriegskurs, nicht mehr abrücken. Trotz aller Infragestellungen, trotz der Diskussion, ja, wird das nicht gefährlich, könnte das nicht ein Weltkrieg werden, könnten wir den nicht verlieren, wenn die Russen einsteigen, dann wird der Bündnisfall natürlich problematisch, und genau vor dem Hintergrund passiert eigentlich gar nichts. Man bleibt völlig starr, also das sind auch die aktuellen Forschungen, die meinen, die Österreicher seien also völlig autistisch in diesen Krieg gegangen, man hätte sich auf keine Angebot, auf keine Kompromisse eingelassen, und das ist jetzt auch neu. Wir wissen seit geraumer Zeit, dass Serbien diesen Kompromiss wirklich gesucht hat. Während Österreich den Krieg will, will ihn Serbien nicht. Nicht, weil die Serben uns zu lieben, ganz und gar nicht, sondern weil sie zu diesem Zeitpunkt noch bei zwei Balkankriegen einfach ausgeblutet sind. Die müssen erst wieder aufrüsten, die müssen sich erst erholen, die müssen die sozialen Folgewirkungen dieser beiden Kriege letztendlich in irgendeiner Form verdauen. Und das können wir anhand vieler Dokumente und vieler Darstellungen auch der serbischen Regierung eigentlich nachweisen. Es wird von Haus aus versucht zu deeskalieren, den Österreichern keinen Vorwand zu geben, alle Möglichkeiten des Entgegenkommens zu zeigen. Unter anderem, und das wird auch oft vergessen, es ist ja dieses Ultimatum, das die Österreicher stellen, im Grunde genommen von den Serben vollständig angenommen worden. Denn auch die letzten Punkte, die sich auf die Untersuchung bezogen haben, wurden von den Serben noch im letzten Augenblick auch zugegeben. Serbischerseits hat man sich auch unentwegt bemüht, keine weiteren Provokationen folgen zu lassen. Man hat zum Beispiel auch alle Feierlichkeiten für den nationalen Vidovdan, für den Veitstag abzusagen. Das hat man alles eigentlich letztendlich gemacht, um den Österreich keinen Vorwand zu liefern. Unter diesen Voraussetzungen steht Österreich beim Kriegsausbruch tatsächlich in einem außerordentlichen Ausmaß als Verantwortlicher, als Schuldiger da. Natürlich lässt sich das anders darstellen, wenn man jetzt die europäische Bündnispartner, die Situation über 20, 30 Jahre darstellt. Aber Verantwortung geschieht im Augenblick. Verantwortung geschieht in diesem Juli. Im Juli muss man sich überlegen, was tut man. Und wenn man sich jetzt vorstellt, es geht ja nicht um die Serben. Die Serben wären ja alleine viel zu klein. Weder Österreich kann einen Weltkrieg auslösen, noch das serbische Königreich. Aber was Österreich auf jeden Fall machen kann, ist, es kann die Bündnissituation oder die internationale Lage auch zu seinen Gunsten nutzen, indem etwa zu einer Konferenz eingeladen wird und Genugtuung gefordert wird und genau das Gegenteil passiert. Von Anfang an sagt die österreich-ungarische Monarchie, wir wollen zum Beispiel kein großes Begräbnis für den Thronfolger Franz Ferdinand, denn dann könnten zu viele Souveräne und Regierungschefs hier eigentlich friedlich noch zu einem Ausgleich führen. Österreich will den Krieg mehr als jede andere Großmacht und jeder andere Staat in Europa und letztendlich auf der Welt.
Warum?
Ich glaube, es ist relativ deutlich, es geht um diese Reputation, nicht um den Glauben. Es ist etwas Wichtiges, glaube ich, in der Geschichte und denke, das sehen wir jetzt auch, lässt sich auch auf die Wirtschaft übertragen. Ich glaube, ein ganz großes Problem entsteht international immer, wenn Vertrauen grundsätzlich gebrochen ist. Die Österreicher glauben den Serben einfach nicht mehr. Wenn sie ihnen entgegenkommen, wenn sie kompromissbereit sind, dann halten das die Österreicher im Wesentlichen für einen Trick. Die Österreicher fühlen sich nicht nur, was die internationale Reputation betrifft, auch im Kern getroffen. Man sollte nicht außer Acht lassen, eine Auseinandersetzung mit einem südslawischen Staat bedeutet immer auch, über die Loyalität der eigenen südslawischen Untertanen nachzudenken. Damit geht es nicht nur um einen Konflikt zwischen verschiedenen Staaten, es geht eigentlich im Wesentlichen auch um die Frage, ob die eigenen Leute in der Monarchie überhaupt noch zu diesem Kaiser, zu diesem Kaiserhaus, zu diesem Wiener Hof, zu dieser Wiener Regierung stehen. Und genau das, ja, macht das österreich-ungarische Problem ständig zu einem innen- und außenpolitischen Problem. Unter diesen Voraussetzungen steht die Frage, wie gehen wir weiter vor? Was müssen wir jetzt weiter tun? Eigentlich ständig im Raum. Und hier ist die militärische, die gewaltsame Lösung immer mitgedacht. Unentwegt mitgedacht. Was also 1914 passiert, ist nicht zufällig. Dass es aber unter Voraussetzungen geschieht, wo man eigentlich diesen Krieg gar nicht mehr gewinnen kann, das macht diese Entscheidung problematisch. Das Krisenmanagement, könnte man sagen, der österreich-ungarischen Monarchie war denkbar schlecht. Die Motive, die waren schon irgendwie nachvollziehbar.
Eine eitle Vorgehensweise eigentlich.
Ja, Eitelkeit, absolut. Da geht es um, das sind auch sehr starke Männlichkeitsrituale im Spiel. Diese Herrschaften, die lassen sich nicht gern korrigieren. Ja? Das sind Menschen, die sind gewohnt, dass sie zu Eliten gehören. Die kommen aus der Aristokratie, die fühlen sich natürlich auch dementsprechend als Herren. Ja? Dazu kommt, das muss man wirklich sagen, gerade in Deutschland, auch in Österreich, man kann das aber auch unter anderem bei den Großmächten im Westen Europas erkennen, eine Art kolonialer Blick auf kleinere Länder, auf Minderheiten, in Österreich-Ungarn ganz stark auf die Slawen. Das sind doch eigentlich die man erst erziehen muss. Die haben doch noch ein niedriges Zivilisationsniveau. Das führt dann eben auch so weit, dass man einen dementsprechend brutalen Krieg führt. Denn gegen diese Völker könnte man ja auch nicht zivilisiert Krieg führen. So heißt es ja unentwegt. Und dementsprechend grausam werden diese Balkanfeldzüge auch ausfallen.
Hannes Leidinger, Ihr Buch Habsburgs schmutziger Krieg, das Sie gemeinsam mit Verena Moritz geschrieben haben, behandelt genau diese Kriegsführung auch. Was macht denn diesen Krieg zu einem besonders schmutzigen, vor dem Hintergrund, dass eigentlich die meisten Kriege, sage ich einmal, schmutzige sind?
Also wenn man diesen Titel liest und sich jetzt also nicht unbedingt mit den Details des Ersten Weltkriegs oder überhaupt mit der Kriegsforschung auseinandersetzt, ist man sicherlich zunächst überrascht. Man wird sagen, welcher Krieg wäre denn da jetzt so sauber? Und noch etwas, natürlich ist der Krieg schon an und für sich als regulärer Krieg zwischen Soldaten, zwischen Truppen, ja, die in ordentlichen Uniformen stecken, nichtsdestoweniger unerhört grausam. Gerade dieser Erste Weltkrieg, der als industrieller Krieg, als maschineller Krieg natürlich zu einer Schockwirkung geführt hat. Shellshock nennen es dann die Engländer, also dieser Granatenschock, diese Neurosen, die Menschen mitnehmen. Wenn sie nicht also getötet werden oder verstümmelt werden, dann sind sie zumindest seelische Krüppel. Ja, das alles spricht sicher dafür, diesen Krieg insgesamt jetzt da nicht zu beschönigen. Es geht um eine relativ präzise Terminologie, die aus der Gewaltforschung kommt und aus der Kriegsforschung. Schmutziger Krieg meint unter diesen Voraussetzungen ein Ineinandergreifen von zivilen und militärischen Zonen. Wenn man so will, dieser Krieg bleibt nicht auf dem militärischen Bereich konzentriert, er schwappt über, er greift ein in die zivilen Bereiche und in einem viel höheren Maße, als man das für gewöhnlich kennt, nämlich als Gewalteintritt. Nicht nur als Okkupation, sondern als regelrechte Kriegführung gegen Zivilisten, die eigentlich im Kriegsrecht, auch schon damals im herrschenden Kriegsrecht, verhindert werden hätte müssen. Damit können wir unter diesen Voraussetzungen schon damals, diese Begrifflichkeit existiert schon, von Grausamkeit reden, von Kriegsverbrechen reden. Diese Begriffe werden tatsächlich schon verwendet. Also das ist dieser eine Bereich, dieses dieses Überlappen von zivilen und militärischen Bereichen. Der zweite Bereich stammt aus der Kalten Kriegsforschung und aus der Untersuchung von autoritären Regimen und meint tatsächlich Dirty War, den Krieg gegen Teile der eigenen Bevölkerung. Ein Regime kämpft gegen Teile der eigenen Bevölkerung. Beides trifft im Falle der österreich-ungarischen Monarchie zu.
Wie sieht es denn mit den Motiven und den Vorgangsweisen der Kriegsgegner aus?
Also im Wesentlichen ist es sicherlich so, dass etwa die österreich-ungarische Monarchie ihre Auflösung, ihre Zerstörung nicht unbedingt Ziel der anderen Großmächte war. Ganz im Gegenteil. Die Westmächte haben sich nach 1918 eigentlich sehr zögerlich erst entscheiden können, eine Auflösung der Monarchie mit zu betreiben, mit zu unterstützen, soweit das nicht von innen heraus ohnehin passiert ist. Die Engländer, die Franzosen mussten davor auch ein wenig Angst haben. Warum? Ein Zerfall der Monarchie hat automatisch bedeutet, dass sich eine Großmacht in unmittelbarer Nähe, die letztendlich der Hauptgegner der Franzosen und der Engländer ist, nämlich Deutschland, in Zentraleuropa ausbreiten könnte. Und schauen wir uns die weitere Entwicklung an. Diese Befürchtung ist doch sehr, sehr berechtigt. Die Zeit nach 1918 zeigt, wie der deutsche Einfluss sich allmählich in Ungarn, in Österreich ausbreitet und wie er sich schließlich über dem Nationalsozialismus natürlich imperialistisch, aggressiv, tatsächlich in Zentraleuropa zum beherrschenden Faktor macht. Und unter diesen Voraussetzungen, denke ich, waren diese Begründungen gute Begründungen, die übrigens in der französischen Außenpolitik auch eine entsprechend lange Tradition haben. Österreich immer auch vor dem Hintergrund der deutschen Frage zu sehen. Wie stark muss Österreich sein, dass es sich gegen eine deutsche Übermacht, eine deutsche Beherrschung, eine deutsche Dominanz auch stellen kann. Also das wäre ein Aspekt. Wenn wir uns den Ersten Weltkrieg jetzt anschauen, dann ist neben diesen Überlegungen, die also nicht gegen Österreich-Ungarn gerichtet sind und Österreich-Ungarn eigentlich bei Kriegsausbruch Verhandlungschancen geboten hätte, ist diese Frage des Bündnisses mit Deutschland verheerend. Für die Großmächte ist damit klar, Österreich ist kein eigener Faktor. Und in dem Maße, in dem man sich noch enger an Deutschland bindet, wird genau diese Logik, nämlich eine unabhängige Macht gegen Deutschland setzen zu können, eigentlich außer Kraft gesetzt. Für die Mächte selbst ist der Ausbruch des Ersten Weltkrieges mit unterschiedlichen Faktoren verbunden. Die hängen nicht mehr unbedingt an Österreich. Hier geht es ganz klar darum, dass der Bündnisfall eine Rolle spielt. Man will Alliierte nicht verlieren. Das heißt, Deutschland stellt es sich an die Seite Österreichs, das sozusagen hier die internationalen Aspekte zu wenig berücksichtigt, einfach auch außer Acht lässt. Deutschland löst diese Bündnislage aus. Denn in dem Augenblick wird Russland, das gegen Österreich mobilisiert, natürlich auch neben Österreich auf Deutschland aufmerksam. Das heißt, es mobilisiert insgesamt gegen Deutschland. Und hier tritt der Bündnisfall ein. Die Franzosen werden mit hineingezogen und es sind die Deutschen, die eigentlich diesen Bündnisfall regelrecht antizipieren. Sie führen den Krieg in beide Richtungen. Der sogenannte Schlieffenplan, auch wenn auch in abgewandelter Form, spielt eine Rolle. Das heißt, diese Mächte sollen eigentlich in einem Art Doppelschlag vernichtet werden. Darauf hat sich Deutschland eingerichtet. Und dass sich Deutschland entschieden hat, an der Seite Österreich-Ungarns in diesen Krieg einzutreten, heißt es auch, dass man eigentlich von Haus aus annimmt, dass man sowohl gegen Frankreich als auch gegen Russland Krieg führt. Richtig ist, dass unmittelbar vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges Frankreich diese Bündnissituation auch selbst noch einmal betont hat. Man wird die Russen nicht alleine lassen. Bei England sieht die Situation nach einmal etwas anders aus. Die Diskussion ist bis heute, war es überhaupt nötig? Was aber wichtig ist, es sind gerade die Engländer, die bis zum Schluss das Problem Österreich erkennen. Bis zum Schluss wird über den Außenminister Grey, respektive auch die diplomatische Vertretung in Wien, der Versuch unternommen, an Berchtold heranzukommen, an unseren Außenminister, und zu sagen, versuchen Sie es doch trotzdem mit einer Konferenz. Wir können diese Probleme lösen. Wenn Sie sozusagen erkennen, dass Sie am Anfang dieser Ereigniskette stehen, Österreich löst diese Ereigniskette aus, dann hat es auch Österreich in der Hand, durch ein gewisses Kompromissverhalten letztendlich diese ganze Kette zu verhindern. Und das sagt Grey auch. Ihr werdet eine schlechte Presse haben. Das, was ihr wollt, den gerechten Krieg, den bekommt ihr nicht. Nicht auf diese Art. Und das ist eigentlich ein erschütternder Moment, weil man hier deutlich deutlich sieht, dass sich Berchtold, die österreichische Monarchie, auf dieses ehrliche Angebot gar nicht einlässt. Mit anderen Worten, Österreich-Ungarn löst nicht nur diesen kleinen Krieg aus. Es löst auch den großen aus, indem es ganz einfach keine Bereitschaft zeigt, in irgendeine Verhandlung einzutreten, die der Monarchie sehr wohl Genugtuung verschaffen hätte können und damit auch die Reputation, von der ständig die Rede war.
Was würden denn, sage ich mal, monarchiefreundlichere Historiker jetzt an dieser Stelle einwerfen?
Dass es selbstverständlich nicht nur die österreich-ungarische Monarchie ist, die diesen Krieg zu verantworten hat. Das ist ja wohl selbstverständlich. Die Monarchie ist nicht mehr dieser starke Faktor. Sie steht, man kann es gar nicht oft genug sagen, nur am Anfang dieses Ereignis, dieser Ereigniskette. Und dafür ist diese Monarchie verantwortlich. Man könnte ja auch anders fragen, wurde das den entscheidenden Personen damals irgendwie bewusst gemacht? Hat man es an sie herangetragen? Hat man Franz Josef einfach ins Gesicht gesagt, wenn Serbien der Krieg erklärt wird, dann wird Russland einsteigen, das könnte der große Krieg sein. Franz Josef wurde scheinbar mindestens über den H&K-Finanzminister Bilinski darauf aufmerksam gemacht, wohl auch von anderer Seite. Und alles weist darauf hin, dass er das einfach hingenommen hat. Ob diese Aussage stimmt, dass er nämlich so quasi eine Art von Aphorismus oder eine Art von Bonmot über ihn, ja, dass er angeblich gemeint hätte, naja, wenn dem so sei, dann müsste man halt in Ehren untergehen. Ja, möglich, dass das also wirklich eine Zuspitzung ist und dass er das vielleicht in dieser Form nicht gesagt hat. Mentalitätsmäßig sagt dieser Satz einiges aus. Man hat es in Kauf genommen und man hört es auch vom Militärs, dass man in diese Richtung tatsächlich denkt. Wenn so ein Fall eintritt, dann hat man zumindest die Ehre der Waffen sozusagen noch irgendwie gerettet und auch sonst die Ehre der Monarchie. Warum man diesen Schritt neben diesem Verzweiflungsakt setzt, das ist vielleicht auch noch ein Thema, weil man im Prinzip doch in hohem Maße auf die Deutschen vertraut hat und dabei ein Wabank-Spiel gespielt hat. Das wird auch so bezeichnet. Gelingt dieser Schlag gegen Frankreich schnell, um sich dann gegen Russland zu wenden, dann kann das ja alles gut ausgehen. Dann kann Österreich seinen kleinen Krieg gegen Serbien gewinnen, Deutschland seinen Krieg gegen Frankreich und dann kann man sich gegen den Großen, gegen die russischen Weiten sozusagen letztendlich wenden. Das Spiel geht nicht auf. Innerhalb von wenigen Wochen ist klar, die Franzosen stehen dichter mit dem britischen Expeditionskorps gemeinsam und man kommt das Wunder an der Marne nicht voran. Damit ist diese Strategie zusammengebrochen und übrigens fast parallel auch die österreichische, denn die ersten Offensiven gegen Serbien scheitern. Die Serben kennen das Gelände viel besser und für sie ist es plötzlich auch ein nationaler Verteidigungskrieg, der in gewisser Weise auch tatsächlich ist. Sie sind ja die Angegriffenen und wollten diesen Krieg zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht. Also all das kann man sehr wohl sehen. Wenn man sich jetzt mit dem Krieg selbst beschäftigt, dann kann man sicherlich bis zu einem gewissen Grad sagen, schmutzige Kriege, wie wir sie definieren, gibt es natürlich nicht nur in Österreich-Ungarn oder wurden nicht nur seitens der österreich-ungarischen Monarchie geführt. Aber wir können bestimmte Krisenherde ausmachen. Das sind Gebiete, in denen offensichtlich der Bewegungskrieg eine Rolle spielt. Also man drängt vorwärts, erobert Territorien, macht mitunter auch relativ große Gefangenenzahlen, dringt aber damit auch in fremdes Gebiet vor. Und dieses fremde Gebiet, das macht Angst. Man kann sich auf die Zivilisten nicht verlassen. Man beschuldigt sie, mit dem Feind zusammen eigentlich zu arbeiten und sich auch in die militärischen Aktivitäten einzubringen. Das heißt, Zivilisten werden zu Soldaten. Das ist nicht regulär, das wird ihnen vorgeworfen. Auf der anderen Seite ist dieser Gegner auch klein. Also eigentlich müsste er ja zu besiegen sein, aber dadurch, dass die Zivilisten auf der Seite dieses kleineren Gegners teilnehmen, also eine Art asymmetrischer Konflikt, die Großen gegen die Kleinen, wird dieses Groß gegen Klein relativiert, denn die Kleinen haben ja die Zivilisten auf ihrer Seite. Das sind Vorwürfe, die oft nicht bewiesen sind, die aber die Mentalität der Soldaten prägen. Wenn Friendly Fire falsch interpretiert wird, es könnte von der eigenen Artillerie kommen, dann müssen schon wieder Zivilisten dran glauben, ihnen wird es in die Schuhe geschoben. Und das wird noch einmal verdoppelt durch die Tatsache, dass man auf dem Boden der Monarchie dem Feind schon sieht. Und das ist jetzt ein wichtiger Unterschied. Während wir etwa in Belgien ganz klar sehen, dass es ja darum geht, von der Seite der deutschen Truppen, potenzielle Zivilisten unschädlich zu machen, die sich auf die Seite der belgischen Verteidiger stellen, des belgischen Militärs. Übrigens ein Vorgang, der meistens dann nicht bewiesen werden konnte. Immerhin haben mehrere Menschen dabei, also mehrere tausend Menschen dabei, das Leben verloren. Zivilisten, die einfach erschossen wurden im Schnellverfahren von den Deutschen, handelte es sich hier um Menschen im fremden Gebiet. In Österreich-Ungarn werden auch eigene Untertanen massenweise exekutiert. Es entsteht der Eindruck, als würde weniger die zivile Führung, aber vor allem die militärische Führung Österreich-Ungarns einen immer größeren Teil, vor allem der slawischen Bevölkerung, unter Generalverdacht stehen. Und das ist ein Reflex, der nicht nur am Anfang des Krieges zu sehen ist, sondern eigentlich durchgehend bis 1918. Derartiges haben wir nur in ganz wenigen anderen Ländern, weil wir auch nur ähnliche Konfliktsituationen haben. Wir brauchen dazu ein multiethnisches Reich mit einem großen Misstrauen, mit Konfliktsituationen gegenüber bestimmten Minoritäten. Wo haben wir das? Etwa bezüglich der jüdischen Bevölkerung im Westen des Zarenreiches. Dort kommt es auch wieder zu Vertreibungen, zu Internierungen, zu Exekutionen. Und es passiert in noch höherem Maße in Armenien. Also im Zusammenhang mit den Vorgehen des Osmanischen Reiches, des Jungtürkischen Komitees, der jungtürkischen Minister gegen die armenische Minderheit. Das heißt, im Ersten Weltkrieg ist das keine Ausnahme, aber nicht, wie oft behauptet wird, sozusagen ein generelles Gesetz. Es passiert nicht überall. Österreich-Ungarn, das Osmanische Reich und das Zarenreich sind in einem ganz besonderen Ausmaß von dieser Konfliktsituation gezeichnet und in einem ganz besonderen Ausmaß kommt es dort auch zu diesen Kriegsverbrechen. Wobei, und das muss jetzt ganz klar gesagt werden, nur im Osmanischen Reich ein Genozid nachweisbar ist. Einen Völkermord, tatsächlich eine gesamte ethnische Gruppe auszurotten, das ist tatsächlich in der österreich-ungarischen Monarchie nicht vorgesehen gewesen. Es gab diese Befehle auch des Kaisers, von Kaiser Franz Josef, dass das Militär sich nicht gegen eine gesamte Minderheit wenden soll. Kaiser Franz Josef hat diesen Krieg gegen Teil der Monarchie, der Zivilbevölkerung, gegen ganz bestimmte nationale Minderheiten in dieser Form nicht gewollt. Ich will nicht, hat er selbst auch in einem entsprechenden Befehlsschreiben festgehalten, dass ganze Völker unter Generalverdacht stehen. Diesen Krieg will er nicht. Und jetzt passiert aber doch etwas Wichtiges. Auch wenn es diese Hinweise gibt, dass die zivile Führung Franz Josef informiert und Franz Josef selbst diese Eskalation nicht gutheißt, was wurde dagegen unternommen? Es sieht fast so aus, als wäre mit der Entscheidung, Krieg zu führen, ein nicht unbeträchtlicher Teil der zivilen Führung der österreich-ungarischen Monarchie gar nicht mehr in der Lage gewesen, die radikalisierten Militärs aufzuhalten. Und die Denunziationen und den nationalen Konflikt, mit anderen Worten, die Verantwortung für das, was hier geschieht, diesen schmutzigen Krieg, der liegt schon in der Entscheidung, von Anfang an diesen Krieg überhaupt zu führen, statt das zu tun, was sich in der Monarchie bis 1914 sehr wohl abgezeichnet hat, nämlich nach und nach zwischen den Nationalitäten Ausgleichsverhandlungen zu führen. Das alles, diese Chancen für die Monarchie, nimmt sich der Kaiser, nimmt sich die Führung Österreich-Ungarns selbst durch die Kriegsentscheidung. Eine innenpolitische Entscheidung, eine Entscheidung letztendlich zugunsten der Implosion dieser österreich-ungarischen Monarchie.
Gibt es Reaktionen von Habsburger Seite auf das Buch?
Also die Habsburger, glaube ich, haben sich an diese kritische Berichterstattung gewöhnt und lassen sie jetzt in diesem Sinne zu. Sie äußern sich da auch nicht stärker dazu, mitunter gab es Kontakte. Beim Buch jetzt nicht. Frühere kritische Darstellungen wurden noch ein bisschen kommentiert, aber jetzt hat man sich da im Wesentlichen zurückgezogen. Das aktuelle Buch ist auch ein sehr spezifisches Thema des Ersten Weltkrieges und auch nur einer ganz spezifischen Kriegsführung. Ich denke nicht, dass es jetzt um die Monarchie insgesamt geht und damit sei etwas klar gesagt. Das ist kein Buch, das sich total und vollständig gegen die Monarchie wendet. Es ist kein Grund dafür vorhanden, alles schlecht zu reden. Es geht um bestimmte Aspekte. In diesem Sinne können sich natürlich auch manche, die sich also eher den Habsburgern zuneigen, bei diesem Buch entspannen. Es ist in vielerlei Hinsicht vielleicht auch tatsächlich die Verantwortung dieser Militärs. Aber sie taten es im Namen der Habsburger. Habsburger waren Kommandanten, Kommandanten von Armeen, Kommandanten von Heeresgruppen. Und es waren letztendlich die Habsburger, es war Kaiser Franz Josef, der diesen Krieg und diese Entwicklung ausgelöst hat. In diesem Sinne eben leider Habsburgs schmutziger Krieg und nicht nur der schmutzige Krieg eines Teils der K&K-Armee.
Das war der erste Teil eines Gesprächs mit dem Historiker Hannes Leidinger, dem Autor des Buches Habsburgs Schmutziger Krieg, Ermittlungen zur österreichisch-ungarischen Kriegsführung 1914 bis 1918, erschienen im Residenzverlag. Der zweite Teil des Interviews, das wir im nächsten Widerhall bereits im neuen Jahr senden werden, beschäftigt sich dann mit den Ursprüngen des Habsburg-Mythos, seiner Überlieferung im In- und Ausland und seiner kommerziellen, vor allem touristischen Nutzung. Musik.
war, wie bereits angesprochen, der letzte Widerhall in diesem Jahr. Im Namen des gesamten Teams bedankt sich Jörg Stöger für die Aufmerksamkeit und freut sich auf ein Wiederhören im neuen Jahr. Sie hörten den Widerhall. Jeden Dienstag um 18 Uhr. Die Wiederholung jeweils Mittwoch um 10 und Donnerstag um 17 Uhr.